Vogelgezwitscher, Gartenammern, die sich in den Bäumen sammelten und sangen, die Morgensonne gelb auf dem hohen Gras, das da, wo Hannibal und Cäsar gegangen waren, umgeknickt war. Hannibal stand etwa 5 Minuten mit geschlossenen Augen gegen den ausgebrannten Panzer gelehnt. Dann wandte er sich der Badewanne zu und verrückte die Blütenranken gerade so weit, dass er Mischas Überreste darin sehen konnte. Von den Schmuckstücken auf dem Herd suchte er eine Brosche aus, die an der Brust seiner Mutter gesehen zu haben, er sich erinnern konnte, eine Reihe von Brillanten zu einer Möbiusschleife verschlungen. Er nahm ein Band von einem Medaillon und befestigte die Brosche da, wo Mischa ein Band im Haar getragen hatte. Auf einem idyllischen, nach Osten blickenden Hang über dem Jagdhaus hob er ein Grab aus und kleidete es mit allen Feldblumen aus, die er finden konnte. Er stellte die Wanne in das Grab und deckte sie mit Dachziegeln zu. Er stand am Kopfende des Grabs. Auf den Klang seiner Stimme hin hörte Cäsar zu weiden auf und hob den Kopf. »Mischa, wir finden Trost in dem Wissen, dass es keinen Gott gibt, dass du nicht im Himmel versklavt bist, um dort auf immer Gott in den Arsch kriechen zu müssen. Was du hast, ist besser als das Paradies. Du hast Segensreiches vergessen. Du fehlst mir jeden Tag.« Hannibal schüttete das Grab zu und klopfte mit den Händen die Erde fest. Dann bedeckte er es mit Tannennadeln, Blättern und Zweigen, bis die Stelle nicht mehr vom umgebenden Waldboden zu unterscheiden war. In einer kleinen Lichtung, ein Stück vom Grab entfernt, saß Dortlich geknebelt und an einen Baum gebunden. Hannibal und Cäsar gingen zu ihm. Hannibal ließ sich neben dem Leutnant auf den Boden nieder und begann, den Inhalt seines Rucksacks zu durchsuchen. Eine Landkarte und Autoschlüssel. Ein Armeebüchsenöffner, ein belegtes Brot in einem Wachstuchbeutel, ein Apfel, ein frisches Paar Socken und eine Geldbörse. Aus der Geldbörse nahm er einen Ausweis und verglich die Angaben darauf mit denen auf den Hundemarken aus dem Jagdhaus. »Herr Dortlich, im Namen meiner verstorbenen Familie und auch meinerseits möchte ich Ihnen danken, dass Sie heute hierher gekommen sind. Es bedeutet uns, und insbesondere mir persönlich, außerordentlich viel, Sie hier zu haben. Es freut mich, diese Gelegenheit zu erhalten, mit Ihnen über das Verspeisen meiner Schwester zu sprechen.« Er zog ihm den Knebel aus dem Mund, worauf Dortlich auf der Stelle losplatzte. »Ich bin ein Polizist aus der Stadt. Das Pferd wurde gestohlen gemeldet. Nur deshalb bin ich hier. Sagen Sie einfach nur, dass Sie das Pferd zurückbringen werden, und damit ist der Fall erledigt.« Hannibal schüttelte den Kopf. »Ich erinnere mich an Ihr Gesicht. Ich habe es viele Male gesehen. Und Ihre Hand auf uns gespürt, mit den Schwimmhäuten zwischen den Fingern. Wie Sie gefühlt haben, wer von uns am fettesten war. Können Sie sich noch erinnern, wie die Badewanne auf dem Herd gebrodelt hat?« »Nein. Das Einzige, woran ich mich aus dem Krieg erinnern kann, ist, dass ich ständig gefroren habe.« »Hatten Sie vor, heute mich zu verspeisen, Herr Dortlich? Ihr Mittagessen ist ja gleich hier.« Hannibal untersuchte den Belag des Brotes. »Aber, Herr Dortlich, so viel Mayonnaise.« »Sie werden in Kürze nach mir suchen kommen«, sagte der Leutnant. »Sie haben unsere Arme befühlt.« Hannibal befühlte Dortlichs Arm. »Sie haben unsere Backen befühlt, Herr Dortlich.« Er kniff in seine Wange. »Wissen Sie, wo die anderen sind? Haben Sie noch Kontakt zu ihnen?« »Alle tot. Alle im Krieg umgekommen.« Hannibal sah ihn lächelnd an und knüpfte das Bündel auf, das er aus seinem Taschentuch gemacht hatte. Es war voller Pilze. »In Paris kosten Morcheln 100 Franc das Gramm, und diese hier sind auf einem Baumstumpf gewachsen.« Er stand auf und ging zum Pferd. Auf Cäsars breitem Rücken lag eine Rolle Seil. Hannibal befestigte das lose Ende an den Zugriemen des Geschirrs. Das andere Ende war zu einer Henkersschlinge geknüpft. Hannibal ging, das Seil hinter sich herschleifend, zu Dortlich zurück. Er klappte das belegte Brot auf und beschmierte die Schlinge mit Mayonnaise. Außerdem strich er reichlich Mayonnaise auf Dortlichs Hals. Dortlich versuchte, vor Hannibals Händen zurückzuweichen, und stieß hastig hervor: »Einer ist noch am Leben. In Kanada. Grenz. Seine Personaldaten finden Sie dort. Ich könnte als Zeuge vor Gericht auftreten.« »Um was zu bezeugen, Herr Dortlich?« Na, das, was Sie gesagt haben. Ich habe es nicht getan, aber ich werde sagen, dass ich es gesehen habe.
Hannibal legte ihm die Schlinge um den Hals und sah ihm in die Augen.
Erwecke ich den Eindruck, böse auf Sie zu sein?
Er kehrte zum Pferd zurück.
Er ist der Einzige, der noch am Leben ist. Grenz. Er ist von Bremerhaven auf einem Schiff nach Kanada entkommen. Ich könnte eine eidesstattliche Erklärung abgeben.
Gut. Dann sind Sie also bereit zu singen?
Ja. Ja, ich werde singen.
Dann lassen Sie uns für Misha singen, Herr Dortlich. Sie kennen dieses Lied. Misha mochte es sehr.
Er drehte César so, dass sein Hinterteil deutlich zugewandt war.
»Ich möchte nicht, dass du das siehst«, flüsterte er dem Pferd ins Ohr und begann zu singen. »Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm.«
Er schnalzte mit der Zunge an Césars Ohr und führte ihn vorwärts.
»Singen Sie um Seil, Herr Dortlich. Es hat von lauter Purpur ein Männlein um.«
Den Kopf in der glitschigen Schlinge hin und her drehend, beobachtete Dortlich, wie sich das Seil im Gras langsam entrollte.
»Sie singen ja gar nicht, Herr Dortlich.«
Dortlich öffnete den Mund und sang in unmelodischem Geschrei.
»Sagt, wer mag das Männlein sein?«
Und gemeinsam sangen sie weiter.
»Das da steht im Wald allein.«
Das Seil hob sich aus dem Gras. Es ging noch ein Stück durch und Dortlich kreischte.
»Porwick! Er hieß Porwick! Wir nannten ihn Topfgucker! Er kam im Jagdhaus um! Sie haben ihn gefunden!«
Hannibal hielt das Pferd an und ging zu ihm zurück, beugte sich über ihn und schaute ihm in die Augen. Dortlich sagte,
»Binden Sie es fest! Binden Sie das Pferd fest! Es könnte von einer Biene gestochen werden!«
»Stimmt, im Gras gibt es eine ganze Menge davon.«
Hannibal sah die Hundemarken durch.
»Was ist mit Milko?«
»Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich schwöre es Ihnen.«
»Dann kommen wir zu Grutas.«
»Keine Ahnung. Wirklich. Lassen Sie mich frei und ich werde gegen Grenz aussagen. Wir werden ihn in Kanada aufspüren.«
»Die Strophe ist noch nicht zu Ende, Herr Dortlich.«
Hannibal führte das Pferd wieder vorwärts, Tau funkelte auf dem Seil, das jetzt fast waagerecht in der Luft hing.
»Das da steht im Wald allein.«
Dortlichs gurgelnder Schrei.
»Über Grutas weiß nur Koldas etwas. Koldas macht Geschäfte mit ihm.«
Hannibal tätschelte César am Hals und kam zurück, um sich zu Dortlich hinabzubeugen.
»Wo ist Koldas?«
»In Fontainebleau. In der Nähe von einem Ort in Frankreich, der Fontainebleau heißt. Er hat dort ein Restaurant. Ich hinterlasse ihm Nachrichten. Das ist meine einzige Möglichkeit, mit ihm Kontakt aufzunehmen.«
Dortlich sah Hannibal flehend an.
»Ich schwöre Ihnen bei Gott, das Mädchen war tot. Sie wäre sowieso gestorben. Glauben Sie mir?«
Dortlich weiter in die Augen blickend, schnalzte Hannibal mit der Zunge. Das Seil straffte sich und der Tau stob davon, als sich die feinen Härchen auf dem Seil aufstellten. Dortlichs erstickter Schrei wurde abrupt abgeschnitten, als Hannibal das Lied in sein Gesicht brüllte.
»Das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein.«
Ein feuchtes Knirschen und ein pulsierendes Schlagaderspritzen. Dortlichs Kopf folgte der Schlinge etwa 6 Meter weit und blieb dann zum Himmel aufblickend liegen. Hannibal pfiff und das Pferd blieb, die Ohren nach hinten gedreht, stehen.
»Und mit was für einem purpurroten Mäntelein?«
Er leerte den Inhalt von Dortlichs Rucksack auf den Boden und nahm Autoschlüssel und Ausweis an sich. Aus grünen Zweigen machte er einen primitiven Bratspieß und tastete seine Taschen nach Streichhölzern ab. Während das Feuer auf heiß glühende Kohlen herunterbrannte, brachte Hannibal dem Pferd Dortlichs Apfel. Er nahm César das gesamte Zaumzeug ab, damit es sich nicht im Gestrüpp verfing, und führte ihn auf dem Weg durch den Wald ein Stück in Richtung Burg zurück. Schließlich schlang er die Arme um den Hals des Pferdes und gab ihm einen Klaps aufs Hinterteil. Lauf heim, César. Lauf heim. César kannte den Weg. In der Schneise, die für die Hochspannungsleitung durch den Wald geholzt worden war, hatte sich Bodennebel gebildet, und aus Angst, gegen einen Baumstumpf zu fahren, sagte Feldwebel Zwenker dem Fahrer des Lasters, er solle vom Gas gehen. Er zog seine Karte zu Rate und schaute dann nach der Nummer des großen Leitungsmasts, der ein Stück vor ihnen emporragte. Hier. Die Spuren von Dortlichs Auto führten zwar weiter, aber es war deutlich zu erkennen, dass es eine Weile an dieser Stelle gestanden hatte. Auf dem Boden waren mehrere Ölflecken. Die Hunde und die Polizisten sprangen von der Ladefläche des LKW. Zwei große schwarze Schäferhunde, die es kaum erwarten konnten, durch den Wald zu streifen, und ein richtiger Spürhund. Feldwebel Zwenker ließ sie am Oberteil von Dortlichs Flanellschlafanzug riechen, und dann stürmten sie los. Unter dem verhangenen Himmel sahen die Bäume grau aus, mit schlierigen Schatten, und in den Senken hing Nebel. Die Hunde trieben sich um das Jagdhaus herum. Der Spürhund rannte im Kreis um die Lichtung und verschwand immer wieder kurz unter den Bäumen. Dann ertönte aus dem Wald der Ruf eines Polizisten. Als die anderen ihn nicht sofort hörten, blies er in seine Trillerpfeife. Dortlichs Kopf stand auf einem Baumstumpf, und auf dem Kopf hockte ein Rabe. Als die Polizisten näher kamen, flog der Rabe mit laut flatternden Flügeln davon und nahm mit, was er tragen konnte. Feldwebel Zwenker holte tief Luft und schritt, den anderen mit gutem Beispiel vorangehend, auf den Kopf des Leutnants zu. Dortlichs Backen fehlten, sie waren sauber herausgelöst. An den Seiten waren seine Zähne zu sehen. Sein Mund wurde von einer Hundemarke offen gehalten, die zwischen die Zähne geschoben war. Sie fanden die Feuerstelle und den Bratspieß. Feldwebel Zwenker befühlte die Asche in der Mitte der kleinen Feuergrube. Kalt. »Backen und Morcheln am Spieß«, sagte er. Lady Murasaki lag in ihrem Duftbad. Im Wasser schwammen vier Gardenien und mehrere Orangen. Der Lieblingskimono ihrer Mutter war mit Gardenien bestickt gewesen. Inzwischen war er Asche. Während sie daran dachte, machte sie im Wasser eine kleine Welle, die die Blüten neu verteilte. Es war ihre Mutter, die Verständnis dafür gehabt hatte, als sie Robert Lecter heiratete. Die gelegentlichen Briefe ihres Vaters aus Japan wurden immer noch von einem eisigen Hauch begleitet. Statt einer gepressten Blüte oder eines duftenden Blatts hatte sein jüngstes Schreiben einen verkohlten Zweig aus Hiroshima enthalten. Hatte es da eben an der Tür geklingelt? Sie lächelte bei dem Gedanken Hannibal und griff nach ihrem Kimono. Allerdings rief er sonst immer vorher an oder schickte eine Nachricht, und er benutzte seinen Schlüssel, nachdem er geklingelt hatte. Diesmal drehte sich kein Schlüssel im Schloss, nur die Klingel ertönte noch einmal. Sie stieg aus dem Bad und schlüpfte eilends in den Baumwollbademantel. Ihr Auge am Spion. Puppi. Lady Murasaki entriegelte die Tür. Ihr Haar war hochgesteckt und sie war barfüßig. »Monsieur l'Inspecteur, kommen Sie herein.« Sie folgte seinen Blicken und sah, dass er sofort nach den Waffen vor der Samurai-Rüstung Ausschau hielt, nach dem Tanto-Dolch, dem Kurzschwert, dem Langschwert, der Streitaxt. »Hannibal?«
»Er wollte einen Ausflug machen, aber ich bin nicht sicher, wohin.«
»Ja, einen Ausflug«, sagte Puppi. »Einen Ausflug, bei dem er Jagd auf Kriegsverbrecher macht, glaube ich.« Er sah ihr in die Augen. »So leid es mir tut, aber ich muss Ihnen das hier zeigen.« Puppi legte ein unscharfes, verschwommenes Bild auf den Teetisch. Es war noch feucht und gekräuselt vom Thermofax der sowjetischen Botschaft. Das Foto zeigte Dortlichs Kopf auf dem Baumstumpf und mehrere Polizisten, die mit zwei Schäferhunden und einem Spürhund um ihn herumstanden. Ein weiteres Foto von Dortlich stammte aus einem sowjetischen Polizeiausweis. »Er wurde in dem Wald gefunden, der vor dem Krieg Hannibals Familie gehört hatte. Ich weiß, dass Hannibal ganz in der Nähe gewesen sein muss. Er ist am Tag davor von Polen nach Litauen eingereist.«
»Warum kann das hier Ihrer Meinung nach nur Hannibal gewesen sein?« »Dieser Mann hatte bestimmt viele Feinde. Haben Sie nicht selbst gesagt, dass er ein Kriegsverbrecher war?«
Puppi schob ihr das Ausweisfoto über den Tisch zu. »So hat er tatsächlich ausgesehen.« Dann holte er eine Zeichnung aus seiner Mappe, die erste von mehreren. Und so hat Hannibal ihn gezeichnet. Das Bild hing in seinem Zimmer. Die eine Hälfte des Gesichts auf der Zeichnung war seziert, die andere stellte unverkennbar deutlich dar. Sie waren nicht mit seiner Einwilligung in seinem Zimmer. Plötzlich wurde der Inspektor wütend. Ihre reizende kleine Hausschlange hat einen Menschen getötet. Wahrscheinlich nicht den ersten, wie Sie vermutlich besser wissen als ich. Hier sind andere. Er legte die Zeichnung auf den Tisch. Diese hier war ebenfalls in seinem Zimmer. Und die hier, die und die. Dieses Gesicht kenne ich von den Nürnberger Prozessen. Ich kann mich daran erinnern. Diese Männer befinden sich alle auf freiem Fuß. Und jetzt werden sie ihn unschädlich machen, wenn sie können. Wenn er in Frankreich weitermordet, kommt er hinter Gitter. Es könnte ihn den Kopf kosten. Poppy hörte auf, hin und her zu gehen. Er ließ die Schultern hängen und steckte die Hände in die Hosentaschen. Lady Murasaki nahm die Hände aus ihren Ärmeln. »Das hätte zur Folge, dass sie ausgewiesen würden«, fuhr er fort. »Darüber wäre ich sehr unglücklich. Es ist mir immer wieder eine Freude, Sie zu sehen.« »Leben Sie allein von Ihren Augen, Monsieur l'Inspecteur?« »Tut Hannibal das? Sie würden doch alles für ihn tun, oder nicht?« Sie wollte etwas sagen, um das Gesagte abzuschwächen und um sich selbst zu schützen, doch dann antwortete sie nur, ja. Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu, helfen Sie ihm, helfen Sie mir, Pascal. Sie hatte noch nie zuvor seinen Vornamen in den Mund genommen. Schicken Sie ihn zu mir.